Das ist jetzt echtes Elbwasser.
Das ist echtes, frisches Elbwasser. Und hier eine homöopathisch vertretene Yamuna aus Delhi mitgebracht. Ich entwickle mit einem Parfümeur aus New Delhi, der in Wien lebt, eben ein Parfum, das Elbe Yamuna Parfum. Und im Grunde sind hier jetzt die Flüsse symbolisch einfach präsent. In dem Wasser können angegriffen, gerochen, angeschaut werden. Und ich würde Sie einfach bitten, sich kurz auf den einen Fluss und dann auf den anderen einzulassen. Vielleicht, wenn es Ihnen hilft, die Augen zuzumachen und mir einfach spontan zu sagen, was Ihnen in den Sinn kommt. Ob es kann ein Geruch sein, eine Emotion, eine Erinnerung, etwas, was Sie tun würden. Ganz gleich was.
Vom Duft der Flüsse. Elbe und Yamuna als Kunstwerke der Natur. Ein Feature von Regina Kusch und Andreas Beckmann.
Also für mich ist Elbe der Geruch, der Wind zu Hause. Das ist meine Hauptassoziation. Der Geruch ist für mich der Geruch der großen Weite, aber der großen Weite auf dem Wasser.
Dürfte ich Ihnen noch kurz die Yamuna hier?
Die soll so heftig riechen, heißt es.
Ja, das ist jetzt Yamuna aus dem oberen Flussbereich.
Tja, was kann ich dazu sagen? Das riecht ja wirklich für mich, also nicht das, was ich befürchtet habe, sondern eben absolut klar.
Ich verbinde sehr wenig Geruch mit der Elbe. Also die Tide, ganz großartig.
Also jetzt mache ich mal eins. Jetzt patsche ich mal in den Yamuna rein. Einfach mal so. Uah, ist viel kälter. Ich will jetzt das beides tasten. Es fühlt sich anders an. Die Elbe ist ungemütlicher. Aber der Yamuna ist öliger, das ist logisch. Indien ist Kurkuma-Farben, ganz klar, Kurkuma-Farben. Die Elbe, die ist braun-grau, bläulich. Die Elbe ist rau, Yamuna ist glatt.
Aber sag mal, hast du das abgekocht?
Nein.
Das ist aber...
toxisch, ja.
Ja, nicht nur toxisch, wahrscheinlich, jetzt habe ich da meine Nase reingesteckt. Nein, also sagen wir mal so, es riecht beides nicht, komischerweise.
Wir befinden uns hier an einem ganz wichtigen Punkt der Elbe, weil nämlich hier der Tiefwasserbereich startet. Also bis hierhin, von der Nordsee her gesehen, können Schiffe mit einem relativ tiefen Tiefgang schippern. Und jetzt sehen wir hier ganz nah die alte Elbbrücke. Von dort an ist die Elbe nur noch für den Binnenschifffahrtsverkehr gebaut und auch tief gehalten.
Die alte Harburger Elbbrücke mitten im Hamburger Hafen. In Sichtweite von Raffinerien und einer Baustelle für ein Kohlekraftwerk. Till Krause, Kurator der Galerie für Landschaftskunst, hat einen Traum. Zwischen den beiden Türmen des einst von Kaiser Wilhelm II. Eröffneten Sandsteinportals ein großes weißes Banner aufzuhängen, mit einer geradezu revolutionären Losung.
Freie Flusszone Süderelbe, hypothetische Schließung für die Binnenschifffahrt.
Die Seeschiffe müssen hier ohnehin umkehren, weil sie unter der Stahlkonstruktion der Brücke nicht hindurchpassen. Und die Binnenschiffe, findet Till Krause, könnten doch 2 Kilometer weiter östlich nach Norden abdrehen, an der Bundhäuser Spitze, wo sich der Fluss in Norder- und Süderelbe teilt.
Erstmal handelt es sich darum, dass da eine Doppelung ist. Einfach nur ein doppelter Fluss, weil er sich spaltet, eine Weile durch Hamburg in 2 Arme fließt und dann wieder zusammenkommt und dann weiter Richtung Nordsee fließt. Und da die einfache Überlegung ist, könnte man nicht den Fluss, dessen vorderste Aufgabe die Schifffahrt ist, könnte man nicht einen Teil des Flusses aus diesen harten ökonomischen Nutzungen herausnehmen und vielleicht ganz andere Qualitäten zulassen.
Virtuell hat er die Süderelbe schon längst für die Binnenschifffahrt geschlossen. In einer Fotomontage auf der Website seiner Galerie für Landschaftskunst hängt das Banner bereits an der alten Brücke. Die freie Flusszone Süderelbe ist eine Kunstaktion, ein Gedankenexperiment. Till Krause hat Wissenschaftler gebeten, ernsthaft darüber nachzudenken, ob sich ein solcher Plan umsetzen ließe. Und in diesem Jahr will er mit den Hamburgern darüber ins Gespräch kommen. Was wäre möglich, wenn hier tatsächlich keine Schiffe mehr führen?
When I was growing up, I could see birds in Delhi and the water was clean, even in the mid 70s.
Als Kind konnte ich hier am Fluss Vögel beobachten und das Wasser in Delhi war sauber, selbst Mitte der 70er Jahre noch.
But today it's completely black. I think it's become the waste bin of the city.
Heute ist es verseucht. Die Yamuna ist zum Abfalleimer der Stadt geworden.
Ravi Agarwal, Kunstfotograf und zugleich Direktor der Umweltschutzorganisation Toxic Link, will in seiner Stadt mit den Menschen über ihren Fluss reden. Von einer Sperrung für Schiffe braucht er nicht zu träumen. Es fahren ohnehin kaum welche, obwohl die Yamuna mitten durch Indiens Hauptstadt fließt.
Die meisten Leute aus Delhi haben den Fluss noch nie gesehen. Vor allem, wenn man Leute aus der Oberschicht fragt, antworten die, wo liegt der Fluss? Es gibt keinen Fluss in Delhi. Die ignorieren ihn einfach. Deshalb will ich Ihnen mit meinen Bootstouren die Yamuna überhaupt erst mal zeigen. Schaut hierher, hier ist der Fluss.
2007 hat Ravi Agarwal zum ersten Mal zu Flusswanderungen eingeladen. Have you seen the flowers on the river? Um die Schönheit der Yamuna zu zeigen, hat er Besucher zu jenen Auen geführt, in denen zu Tausenden die orangegelben Marigoldblumen wachsen, die im indischen Alltag allgegenwärtig und auf jedem Markt zu kaufen sind. Später hat er mit der Kamera die Arbeit eines Kollegen dokumentiert, der Hunderte von Plastikflaschen, die er aus der Yamuna gefischt hatte, zu einem Floß zusammengebaut hat, auf dem er dann durch Delhi schipperte. Als Protestaktion gegen die Verschmutzung. Um Wege zu suchen, wie man ganz anders mit Flüssen umgehen könnte, hat Ravi Agarwal 2010 mit Unterstützung des Goethe-Instituts das Yamuna-Elbe-Projekt gegründet. Ein Netzwerk aus Künstlern und Wissenschaftlern. Dazu hatte er nicht nur Till Krause aus Hamburg eingeladen, sondern auch die Wiener Konzeptkünstlerin Ines Lechleitner, die, wie zuvor schon in Hamburg, auch am Ufer der Yamuna Menschen nach ihren Assoziationen zu den Flüssen befragte.
So what I would like you to invite is to look at them, touch them, smell them, whatever. You can take the balls or you can just leave them where they are, mm-hmm. and to kind of try to get some sensual contact with the waters and to just tell me what goes through your mind, actually, very simply.
Yeah, this water is definitely a lot clearer. Because this is not very clear, you can't really see through it. It's funny, I can almost smell the flowers in that one, but it's not.
Und das ist auch das Schöne an diesen Gesprächen. Es überschneidet sich schon trotzdem auch erstaunlich viel an den Farbassoziationen zu den Flüssen. Wie Elbe zum Beispiel ist immer dunkelgrün, grau, dunkelblau. Ja. Die Yamuna war eigentlich immer klar, dass die eigentlich schwarz ist. Also ganz dunkel, braun, schwarz, in die Richtung. Also schwer, ölig, schwarz. Ob der Geruch dann wirklich bei irgendjemandem irgendwas auslöst, habe ich ja keine Ahnung. Ist halt eine sehr persönliche, intime Geschichte eigentlich.
Quelle der Elbe bei Sindler Mühle im tschechischen Riesengebirge in 1386 Metern Höhe.
Quelle der Yamuna nahe dem Yamunotri-Schrein im Himalaya in 6320 Metern.
Länge der Elbe 1094 Kilometer.
Länge der Yamuna 1376
Starke Meter. Meander und Gefälle bis Ausgangs des Elbsandsteingebirges. Im Mittellauf Tieflandfluss mit wenig Gefälle. Mündung in die Nordsee.
Starkes Gefälle auf den ersten 170 Kilometern im Himalaya. Im weiteren Verlauf Tieflandfluss mit wenig Gefälle. Mündung in den Ganges.
Wichtigste Städte am Ufer: Dresden, Magdeburg, Hamburg und Cuxhaven.
Wichtigste Städte am Ufer: Delhi, Agra und Allahabad.
Wichtigste Nebenflüsse: Moldau, Saale, Havel, Eger, Schwarze Elster, Oste.
Wichtigste Nebenflüsse: Tuns, Chambai, Sindh, Betwa, Kent.
stehen wir noch ein bisschen dichter an den Elbbrücken. Wir hören das dumpfe Grollen vom Hafen und von den Verkehrsstraßen hierher rüber. Gleichzeitig hören wir die Möwen und sehen die Kormorane um uns herum. Wir stehen auf einer Buhne und die hat was Besonderes. Wir stehen direkt auf einer Pflanze, die es nur hier in dem Gebiet gibt. Das ist ein Gras, oder es ist so etwas, was wir als Laien zumindest für ein Gras halten würden. Das ist eine Pflanze, die auf der ganzen Welt nur an dieser Gegend vorkommt.
Ja, genau, die Wiebelschmiele. Und deswegen ist der Naturschutz auch ganz doll dahinterher, dass diese Arten eben geschützt werden. Auch der Schierlingswasserfenchel und auch die Grannensenge ist wichtig.
Lina Friel, Geografin.
Mich fasziniert so an der Elbe, dass wir eben einen großen, großen Fluss haben, der immer noch Tide beeinflusst ist. Das heißt, wir haben hier den Wechsel von Flut und Ebbe, obwohl wir einige Kilometer entfernt sind von der Nordsee. Und auch die Vegetation ist davon bestimmt. Und das zu untersuchen und da genau zu gucken, wie geht man damit um, das wollte ich näher kennenlernen.
Lina Friel hat in Archiven alte Karten vom Elbdelta studiert. Im Hamburger Raum sah die Niederelbe darauf fast aus wie ein wildes, abstraktes Gemälde. Sie teilte sich nicht nur in Norder- und Süderelbe, sondern bildete ein unübersichtliches Geflecht aus Flussarmen und Verästelungen, durch die sie der Nordsee entgegenströmte. Und jedes Mal, wenn sich auf dem Meer die Flut türmte, wurde das Wasser der Elbe aufgestaut und überflutete das Land, bis es sich bei Ebbe wieder zurückzog und in die Nordsee abfloss.
Und daran muss die Vegetation sich ja anpassen. Und im Bereich von Hamburg ist es so, dass hier kein Salzwassereinfluss mehr ist, sondern hier ist Süßwasser. Und von dem her haben wir hier diese besonderen Arten, die genau an die Schwankungen des Wasserstandes und an die Süßwasserbedingungen angepasst sind. Und deswegen gibt es sie nur hier. Ich würde behaupten, das ist ein Glücksfall.
Verschiedenste Arten von Röhrichtgewächsen, die bis zu 5 Meter hoch werden können, bildeten früher im heutigen Hafengebiet einen Süßwassertide-Auenwald. Dieser Auenwald ist fast vollständig abgestorben, seit der Mensch die Elbe in ein enges Korsett gezwungen hat, um sie zur Schifffahrtsstraße auszubauen.
Das Schiff, was da dort gerade langfährt, heißt Labe. Labe ist das tschechische Wort für Elbe. Wenn man sich jetzt mal ganz genau anguckt, wenn das Schiff hier gleich vorbeigefahren sein wird, was das mit dem Fluss tut, das kann man sich kaum so vorstellen, weil man denkt, das ist ja doch nur ein relativ kleiner Kahn. Aber er erhebt und senkt das ganze Gebiet wirklich deutlich spürbar. Also es wird wie eine große Welle wird durch diesen Fluss gehen. Und zwar schon bevor das Schiff hier angekommen ist, wird plötzlich eine Anhebung stattfinden und plötzlich wird eine sehr geschwinde Senkung stattfinden und dann plötzlich kommen Wellen. Und es gibt sozusagen eine ganz große, starke Sogwirkung, die damit auf das Land ausgestrahlt wird und die auch dazu führt, dass man eben das Land befestigen möchte oder meinen zu müssen, um es eben vor dieser Erosion, die durch diese Sogwirkung stattfindet, zu schützen.
Wenn hier keine Schiffe mehr fahren würden, dann bräuchte es ja theoretisch diese Steinschüttung gar nicht mehr, so diese Befestigung. Das heißt, es würde an den einen Stellen ganz viel Material mitgenommen werden, an den anderen Stellen würde es wieder angelandet werden. Dann würden in dem einen Jahr sich da eine Art von Vegetation ausbreiten, dann in einem anderen Jahr vielleicht schon wieder eine andere Art an einer anderen Stelle. Das heißt, es wäre die ganze Zeit Dynamik und Wechsel im ganzen Bereich vorhanden.
Möge die Yamuna, deren Wasser so süß wie Milch und Honig, gefüllt ist mit goldenen Lotusblüten und anderen Blumen, deren Ufer befestigt sind mit Edelsteinen, deren Fische in allen Farben leuchten wie Diamanten, die gesäumt wird von dichten Wäldern und in deren Auen Vögel jedweder Art brüten, möge diese Yamuna auf ewig ein Quell der Freude sein für alle Menschen.
Aus der Offenbarung des Vishwamitra, einer heiligen Hindu-Schrift.
Aufpassen, der Konzept wird fort ein bisschen, der Tempel ist erflöscht. Vielleicht ein Kuhar oder so.
Wenn es lange nicht geregnet hat, dann reißt der Bug von Ravi Agarwals Boot einen öligen schwarzen Schmierfilm an der Wasseroberfläche auf und schiebt zähflüssige Wellen vor sich her. Es riecht nach Fäulnis und Chemikalien. Am Ufer schlägt die Giftbrühe zwischen den Wasserhyazinthen Blasen. Fast alle Industriebetriebe Neu-Delhis leiten ihre Abwässer in den Fluss. Ungeklärt und illegal. Die zuständigen Behörden drücken ein Auge zu.
Good bakshish works very well in this country, as you know.
Ravi Agarwal hat das Boot an den Nordrand der Stadt gesteuert. Er kommt oft zum Fotografieren hierher. Hunderte von Bildern über das Leben der Armen am Fluss hat er bereits aufgenommen. Von Frauen, die Altäre am Flussufer mit Blumengirlanden und Räucherstäbchen schmücken, damit die Yamuna ihnen gewogen bleibt. Von Fischern, die mit vereinten Kräften ihre Netze und Reusen aus dem Wasser ziehen.
They have now, they have tied the net and then they'll pull it back, pull it in.
Wann immer es möglich ist, werfen sie hier ihre Netze aus. Diese Familien leben in ihren Booten. Sie stammen aus Bengalen und kommen jedes Jahr nach dem Monsun, wenn die Strömung nicht mehr so reißend ist, hierher. Und sie bleiben so lange, bis in der Trockenzeit der Pegel zu weit sinkt, um noch etwas zu fangen. Ihr ganzes Einkommen holen sie aus dem Fluss.
Der Gestank ist hier am Rand der Stadt nicht ganz so beißend wie im Zentrum Delhis, wo die großen Industriebetriebe liegen. Aber Umweltschützer haben gemessen, dass das Wasser auch hier schon stark verschmutzt ist. Vor allem wegen der Pestizide, die Bauern im nordindischen Flachland auf ihren Feldern ausbringen und die vom Regen in den Fluss gespült werden. Doch wenn Ravi Agarwal den Fischern in Delhi davon erzählt, ignorieren sie es. Genauso wie den Plastikmüll am Ufer, wo sich kilometerweit Tüten, Flaschen und Kanister angesammelt haben. Sie fischen weiter und trinken das unaufbereitete Wasser. Es gibt keine Alternative für sie. Und sie können sich nicht vorstellen, dass das gefährlich sein könnte.
Sei gepriesen, die du Angst vertreibst und Trauer, o Yamuna, die du schön bist und wohlschmeckend, die du strahlst, wenn du von den Bergen kommst, voller Schwung, die du sorgst für die Gottgefälligen und bekämpfst die Bösen, die du die Wünsche der Gläubigen in Erfüllung gehen lässt und abwäschst ihre Sünden und die du bereicherst das Leben aller Menschen auf Erden.
Yamuna Ashtakam, eine heilige Schrift der Hindus.
Bislang glauben die meisten Menschen, dass die Göttin Yamuna nicht nur moralische Verschmutzung, sondern auch materielle Verschmutzung abwaschen und wegtransportieren kann. Also Gläubige könnten die Aussage, dass ein Fluss biologisch gesehen tot ist, als ein Angriff auf die Heiligkeit und die Allmächtigkeit der Göttin werten.
Die Indologin Lena Zülke hat in ihrer Doktorarbeit untersucht, wie Glaubenssätze oder, wie sie es nennt, religiöse Wirklichkeiten die Sicht der Hindus auf Umweltverschmutzungen bestimmen.
Wenn Flussgöttinnen in der Lage sind, millionenfach Sünden abzuwaschen und vorzuspülen, dann können die in der Vorstellung vieler Menschen auch diese Fähigkeit auf den materiellen Schmutz anwenden. Und insofern stellt also die ökologische Verschmutzung für sie kein Problem dar.
Die Gläubigen entsorgen ihren Müll und ihre Fäkalien im Wasser. Sie streuen die Asche ihrer Verstorbenen in den Strom, die oft unvollständig verbrannte Leichenteile enthält. Alle 12 Jahre kommen am Neumondstag im Januar bis zu 100 Millionen Hindus nach Allahabad, um ihr größtes religiöses Fest Maha Kumbh Mela zu feiern. Mit einer rituellen Waschung an genau dem Ort, wo die Yamuna in den Ganges fließt.
Es gibt eine Minderheit, die schon dazu übergegangen ist, die Flüsse auf eine eher transzendente Art zu verehren. Also man deutet an, dass man sich ein bisschen Wasser über den Kopf träufelt. Man nimmt keinen Vollbad mehr sozusagen, sondern greift einmal ins Wasser und träufelt sich ein bisschen Wasser über den Kopf. Oder es gibt Menschen, die bei Totenriten, nach denen man eigentlich auch im Fluss baden sollte, nach Hause gehen und dort duschen. Das Gros der Gläubigen ekelt sich nicht. Die sehen die religiöse Schönheit in dem Fluss.
They'll say, well, you say that, but the river is so dirty. And they said, the river cannot be dirty. It is our mother.
Sie sagen, der Fluss kann nicht verschmutzt sein. Wenn du ihnen erklärst, man muss etwas für den Fluss tun, glauben sie dir nicht.
It is very dirty, but they don't see it as dirty.
Traditionell große Fischbestände, unter anderem Forelle, Wels und Karpfen sowie Wasserschildkröten. Bestände stets schwankend, da der Fluss außerhalb der Regenzeit im Bundesstaat Uttar Pradesh stellenweise trocken fällt.
Bis ins 19. Jahrhundert eine der fischreichsten Ströme Europas. Vor allem Stör, Lachs, Aal, Zander und Flussbarsch.
Schon am Fuße des Himalayas erste abgehende Bewässerungskanäle und massive Einleitung von Pestiziden aus Landwirtschaft. Entlang der Ufer weitgehend Abholzung der Wälder.
Im 20. Jahrhundert Einleitung zahlloser Industriegifte wie Zellstoff, Magnesium, Dioxin, Quecksilber, Lindan und diverse Schwermetalle. Galt Ende der 80er Jahre als verseuchtester Fluss Mitteleuropas.
1993 Verabschiedung des Yamuna Action Plan. Erstmals Grenzwerte für Einleitung von Schadstoffen, Bau neuer Klärwerke im Wert von umgerechnet 220 Millionen Euro. Regelmäßige Messungen durch Delhi Central Pollution.
Nach 1990 Zusammenbruch vieler Industriebetriebe in Ostdeutschland. Neubau von Klärwerken und Einführung strenger Umweltrichtlinien.
Unverändert schlechte Wasserqualität. Zwischen Delhi und Agra biologisch tot. Während der Regenzeit leichte Verbesserung.
Deutliche Verbesserung der Wasserqualität. Heute im Schnitt Güteklasse 2 bis 3. Das heißt kritisch belastet.
Ines Lechleitner hat in Yogesh Kumar den Partner gefunden, den sie braucht, um ihr Elbe Yamuna Parfum zu entwickeln. Yogesh stammt aus Delhi. Mit 15 hat er seine erste Duftkreation gemischt. Heute lebt er in Wien. Nach ayurvedischer Methode entwickelt er individuelle Düfte für Menschen und Räume. Er kennt beide Flüsse und beide Kulturen. Und deshalb traut ihm Ines Lechleitner zu, ein Bouquet zu entwickeln, das zumindest einige der Assoziationen auslöst, die sie an den Ufern von Elbe und Yamuna gesammelt hat.
Ich habe sowohl in Hamburg und in Delhi, dass ich jeweils immer das frische Wasser geschöpft habe.
Das ist ganz interessant, was du eigentlich gemacht hast, mehr oder weniger. Bevor du den Duft geholt hast, hast du einfach diesen Image-Test gemacht. Was die Leute davon sagen, was sie damit reden. Natürlich, jemand auch verschiedene Aspekte haben kann.
Du kannst ja dann schauen, ob es dich total verwirrt oder ob es dich inspiriert.
Ich habe gedacht, dass es eigentlich sinnvoll wäre, dass du eigentlich anfängst, in eine Richtung zu gehen. Die sind zwei Düfte, zwei Welten, zwei Flüsse.
Du meinst, die beiden getrennt zu lassen?
Im Anfang. Wo du sagst, das ist Elbe und das ist Yamuna. Und dann kommt das Fusion. Und von diesen zwei Welten machst du dann eins.
Ich hatte immer dieses Bild, ein Arm und ein Flussarm. Das ist halt im Deutschen, sind die Worte halt einfach sehr nah. Und vielleicht wäre das sogar toll für die Präsentation, dass die Leute wirklich auf einem Arm das eine haben und auf dem anderen das andere. Und dann verbindet sich es einfach im Kopf, weil es geht halt immer auch um das Gehirn beim Riechen.
In Hamburg. Wir freuen uns, Sie im Hamburger Hafen begrüßen zu können. Welcome to Hamburg.
So it's a unusual thing to think of Yamuna and the Elbe as two rivers.
Es mag merkwürdig erscheinen, eine Verbindung zwischen diesen beiden Flüssen herzustellen, aber wir haben entdeckt, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Deshalb ist es so faszinierend, durch Kunstaktionen ein öffentliches Gespräch über diese beiden Flüsse anzuregen.
The Elbe and the Yamuna seemingly disparate but also very similar in the idea that they are both floodplain rivers, both have questions of ecology around them.
Elbe und Yamuna scheinen grundverschieden und doch sind sie sich sehr ähnlich. Beide erleben immer wieder starke Hochwasser. Beide hatten und haben ökologische Probleme. Um beide gibt es immer wieder politische Debatten, die sich sehr ähnlich sind und um die Frage kreisen, wie viel Freiheit geben wir dem Fluss? Im Moment ist es ein interessanter Zeitpunkt für solche Diskussionen, weil wir in beiden Ländern wissen, nicht nur wegen des Klimawandels, müssen wir unser gesellschaftliches Verhältnis zur Natur überdenken.
Im freien Gedankenspiel wird die Yamuna zum Modell für die Elbe und die Elbe zum Modell für die Yamuna. So hatten die indischen und deutschen Künstler und Wissenschaftler im Oktober 2011 ihr Elbe-Yamuna-Festival in der Hafen-City überschrieben. Als Ravi Agarwal damals zum ersten Mal am Ufer der Elbe stand, war er beeindruckt, wie sauber die Elbe war, wie gründlich die Deutschen den Fluss gereinigt hatten. In dieser Hinsicht konnte er sie tatsächlich als Vorbild für die Yamuna betrachten. Gleichzeitig war er erschrocken, als er die zahllosen Dämme, Deiche, Schleusen und Hightech-Flutwehre rund um den Hamburger Hafen sah. In dieser Hinsicht hofft er, werde die Elbe niemals Vorbild für die Yamuna sein. Er will den Fluss seiner Heimat nicht zähmen. Die Yamuna, sagt er, braucht Auen und Überlaufflächen, in denen sie sich ausbreiten kann.
Too much control is nice for walks, but,
zu viel Kontrolle schafft zwar vielleicht hübsche Parks, aber ich denke, der Fluss braucht auch Freiheit. Sie müssen ihn nicht nur reinigen, sondern auch fließen und meandern lassen. Sonst ist er kein Fluss mehr, sondern nur ein Frischwasserkanal.
Einen Monat später reiste Till Krause mit Hamburger Kollegen zum Gegenbesuch nach Delhi. Auch er war beim Anblick der Yamuna beeindruckt und erschrocken. Erschrocken darüber, wie sehr der Fluss in Delhi zur Kloake verkommen ist. Beeindruckt von der Freiheit, die der Fluss selbst mitten in Indiens Hauptstadt genießt.
Ein großartiges Phänomen war, ein Flussbett innerhalb der Stadt zu sehen, das so weit ist und in dem sozusagen der Fluss nur ein gewisses Rinnsal einnimmt und drumherum eine weite Ebene ist, die im Grunde vom Fluss überspült werden kann und auch jedes Jahr wird. Während wir in Deutschland halt die Situation haben, dass überall die Deiche unglaublich nah an den Fluss rangeführt sind. Diese Möglichkeit, dass es ein Stadtgebiet gibt, wo so ein großer Raum einfach vorhanden ist, der wird ein Modell für das, was wir jetzt in Hamburg auch unter anderem bearbeiten und hat vielleicht ganz banal mit zu dieser These, die wir jetzt gerade für die Süderelbe aufmachen, mit beigetragen. Zu sagen, das konnten wir uns bisher immer nicht so vorstellen, weil wir das ganz normal finden, dass der Fluss so genutzt werden und wir lieben ihn ja auch alle mit den großen Schiffen und so weiter, wie er ist. Aber jetzt haben wir plötzlich gesehen, mitten in der Stadt kann es auch diesen unglaublich großen Raum geben. Lass uns das doch mal hier wieder reindenken.
Wenn Till Krause jetzt die freie Flusszone Süderelbe propagiert, dann steht die Yamuna Pate für dieses Gedankenspiel. Die Haltung der Inder zu ihrem Fluss ist für ihn zwar kein Vorbild, aber durchaus anregend.
Diese unglaublich religiöse Prägung, die als potenzielle Möglichkeit auch im Erfahrungs- und Denkraum zu haben, um auch über die Elbe nachzudenken, das ist ein wichtiger Punkt.
Till Krause ist nicht gläubig geworden auf seiner Reise nach Delhi. Und er will auch nicht anfangen, die Elbe als göttliches Wesen zu betrachten. Aber die tiefe Verehrung für die Yamuna, die er in Indien erlebt hat, erschien ihm auf den zweiten Blick gar nicht mehr so verschieden vom Umgang mit Flüssen in unserer Kultur.
Wenn wir an den Fluss gehen, haben wir vielleicht automatisch, ohne uns dessen bewusst zu sein, auch sowas wie Zeremonielles in unserem Verhältnis, dass man zum Beispiel am Fluss spazieren geht und ihn natürlich auch total schön findet. Mag oder drauf rumfährt. Das haben wir ja einfach auch eine wahnsinnige Hinwendung zum Gewässer. Und das könnte man vielleicht daraufhin sich mal als solches angucken. Wie weit ist das fast analoges, zeremonielles Handeln, auch wenn wir es einfach als Freizeitverhalten klassifizieren oder als Sonntagsspaziergang.
Ich habe einen Horror von nationalen Klischees eben an Gerüchen. Ich will nicht, dass die Yamuna nach Indien riecht. So.
Nein, das wird es nicht nach Indien
riechen. Und ich
riechen.
Möchte auch nicht, dass die Elbe nach Seemännern des Nordens riecht.
Nein, das wird es beide
so, dass,
nicht.
Das war sozusagen
das beide so, nicht, aber irgendwie aber, eine Art kulturelles und dieses Leichtigkeits. Eine. Yamuna hat eine ganz starke religiöse Gebundenheit in der Kultur. Und diese Assoziation ist so stark und so streng. Und das ist nicht in einer Generation, das ist Jahrtausende. Und das ist so tief sitzend, und wo das um das Heiligtum geht, dann kommt um Essenz. Und diese Essenzen in Indien sind diese Süßen. Da haben wir kein Weihrauch.
Ja.
Und das, diese Element wird es kommen.
Ja.
Ich würde aber nicht eine reine blumige Duft, ja. Aber ich würde nicht vollkommen reine blumige. Mhm. Aber diese Süße.
Also ich weiß zum Beispiel mit der Yamuna, was mein Erleben in Delhi sehr beeindruckt hat, dass es ja unglaublich stinkt oft, ja,
ja.
Wenn man sich in Delhi fortbewegt. Natürlich. Und dass du überall diese Blumen hast, die auch in der Yamuna schwimmen, die Marigold und die Roses.
Ja,
ja. Ja. Und ich habe oft Delhi überlebt, indem ich mir diese Blume quasi in die Nase gestopft habe. Ja. Also ich hatte immer eine Rose oder eine Marigold, die ich mir im Notfall so an die Nase
ja.
und habe Delhi durch diese Blumen gerochen.
Ich also, würde genau diese gelbe Duft,
ja.
Ich würde nicht Rose nennen, ich würde Yamuna oder Ganga beide mit diesem Marigold blühen.
Mm.
Mit diesem gelben, Mogra Kevla.
Er muss eine gewisse Penetranz haben.
Ein bisschen. Penetranz nicht, aber ein Charakter, dass man sofort erkennt, dass es was anderes ist.
Mm.
Ich würde nicht sagen Ammoniasäure, aber wenn du sagst Chlorin, ist es das Stärkste und das Schnellste, das der Körper erkennt. Das kommt in der Nase wie ein verfaulte, kochende Eier.
Anno 1615 ließ sich in der Elbe ein Monstrum sehen, am meisten bei Teufelsbrück, wo es von jeher nicht geheuer gewesen ist, wie schon der Name sagt. Der Teufel muss in dem dortigen düstern Walde eine seiner vielen Herbergen gehabt haben. Denn die Stelle des heutigen schönen Flottbecker Parks wird in alten Urkunden des Düvels Bohmgarden benannt. Dort bei Teufelsbrück tauchte oftmals ein Monstrum aus den Fluten oder sonnte sich nach Art der Robben auf den Sandbänken zur Ebbezeit. Es war gestaltet wie ein ungeheures Pferd mit einem riesigen Schweinskopf. Aus dem Rachen dreuten vier lange scharfe Zähne hervor. Alle Kugeln, die man auf das Untier schoss, prallten wirkungslos ab von seiner hornharten Haut.
Hamburgische Geschichten und Sagen, 1903.
Die Niederelbe kennt eine reichhaltige Sagenwelt, wo insbesondere heraufziehende Sturmflutkatastrophen durch besondere Ereignisse angekündigt werden.
Wie die Menschen an der Niederelbe mit den periodisch wiederkehrenden Sturmfluten umgingen, damit beschäftigt sich der Hamburger Sozial- und Kulturhistoriker Norbert Fischer. Wie sie damit klarkamen, dass an manchen Tagen derselbe Fluss bedrohlich werden konnte, dessen Wasser in ruhigen Zeiten ihre Felder erst fruchtbar machte. Verehrt haben die Bauern in den Marschlanden die Elbe nie.
Positive Mythen kenne ich nicht. Nur das Element als böses Element wurde mit Mythen versehen. Das an sich gute Wasser wurde ja bei einer Sturmflutkatastrophe bösartig. Und das musste man sich erklären. Im frühen 18. Jahrhundert wurde an der Elbmündung ein Wal gesichtet. Das war etwas ganz Ungewöhnliches. Die Menschen konnten sich diese Tiere auch gar nicht erklären, weil sie in der Gegend ja sonst nicht vorkamen. Sie waren für sie Monstren, etwas ganz Unheimliches. Und sie wurden als Zeichen gedeutet. Und dieser Wal galt im Nachhinein als Vorbote der schweren Weihnachtsflut von 1717, eine der schwersten Sturmflutkatastrophen der Neuzeit. Und das hat man dann miteinander in Verbindung gebracht.
Anno 1658, am 1. September, wurde bei Blankenese von den Fischern ein merkwürdiger Fisch erhaschet, den die Seefahrer Butzkopf genennet. Es war nur ein Weiblein, aber dennoch in der Runde 3 Ellen dick und 28 Fuß lang ohne den Stert. Er wurde bei Hamburg an den Strand gebracht und gegen eine geringe Ergötzlichkeit für die Fischer an jedermann gezeigt. Woselbst ihn auch Herr Magnificenz Petrus Caecilius, der Pesthofprediger auf dem Hamburger Berge, gesehen hat.
Derselbige vermeldet, man habe für großen Gestank nicht lange bei dem Besehen ausdauern können, dannen Hero fiel ihn auch den Stinkfisch geheißen. Als es damit zu arg geworden, seien aus ihm viele Tonnen Tran gebrannt, und schließlich meint Magnificent Caecilius, der ihn auch hat zeichnen und in Kupfer stechen lassen, dass die Bedeutung dieses an solchem Orte so ganz ungewöhnlichen Fischfanges allein Gott bekannt sei.
Hamburgische Geschichten und Sagen, 1903.
Wenn wir von übernatürlichen Zeichen, von Mythen sprechen, müssen wir natürlich auch den Einfluss der Religion bedenken. Viele Sturmflutkatastrophen wurden als Strafe Gottes betrachtet bis ins 18. Jahrhundert hinein, als Strafe für sündiges Leben, für Völlerei, für Luxus, der durchaus in den Elbmarschen damals herrschte. Und insofern haben die Geistlichen dann diese Sturmflutkatastrophen gern genutzt, um die Menschen, die Bevölkerung an der Niederelbe zu einem religiösen, sittsamen Leben zu erziehen.
Die Regierung will am Flussufer Einkaufszentren bauen, Flaniermeilen für Touristen. 2010 haben sie das Athletendorf für die Commonwealth-Spiele in einer Flussaue im Südosten errichtet, hinter einem hohen Deich. Seitdem wollen viele am Fluss bauen. Da ist viel Geld im Spiel. Das Problem ist aber, dass der Fluss jedes Jahr nach dem Monsun über die Ufer tritt. Trotzdem versuchen sich jetzt Spekulanten, die Grundstücke zu sichern, die noch der öffentlichen Hand gehören. Wir haben schon mehrfach illegale Immobiliengeschäfte aufgedeckt, die dann rückgängig gemacht werden mussten. Das Land am Fluss, mitten in Delhi, ist einfach eine Goldgrube.
This land is so valuable. It's in the middle of Delhi. I know it's like gold.
Planmäßiger Ausbau der Elbe für Schifffahrt und Energiegewinnung seit 1815.
Planmäßiger Ausbau der Yamuna für Bewässerung seit dem 14. Jahrhundert.
Heute 26 Staustufen, davon 24 in Tschechien.
17 Staustufen zur Erzeugung elektrischer Energie, weitere 20 Wasserkraftwerke in Planung.
Ursprüngliche Breite der Elbauen bis zu 20 Kilometer, heute weitgehend eingedeicht.
Nur wenige Eindeichungen im Bereich großer Städte wie Delhi oder Agra.
Yamuna 2, Yamuna 3, Yamuna 4, Yamuna 1.
Yogesh Report. Parfum Yamuna 3. Anmutung: blumig, wässrig. Basisnote: Kardamom. Herznoten: Kevra-Blüten aus der Pandanuspalme und Jasminblüten. Botschaft: Rituale.
Schwer, süß, schön, breit, dunkel. Es hat eine Milde und auch eine Vehemenz. Das finde ich ganz schön. Hat am Anfang so eine leichte Aggressivität, die sich dann ganz schnell legt.
Yamuna 4. Anmutung: wässrig, herb, blumig. Basisnote: Kardamom. Herznoten: Heu, Opiumblüte, Lotus. Botschaft: heiliger Fluss.
Das ist ein bisschen nah an der 3 dran. Es hat irgendwie keine wirklich getrennte Identität für mich.
Elbe 4. Anmutung: wässrig, herb, blumig. Basisnote: Kardamom. Herznoten: Lavendel, Opiumblüte. Botschaft: Ruhe.
Oh, was ist denn das? Aber es hat was von der mystischen Elbe irgendwie. Eine Brise auch, ein bisschen Wind. Es hat was.
Internationale Gartenschau 2013. Wettbewerbsdokumentation. Der Prozess ist die Kunst. Es ist gute Tradition, dass Gartenschauen auch Kunst präsentieren. Mit der Internationalen Gartenschau Hamburg wollen wir renommierte und erfahrene Künstler und Künstlerinnen einladen,
sich mit einer selbstgewählten Fragestellung und einem interdisziplinären Team in einer Art Forschungsstation auf dem Gelände zu positionieren. Am 22. Mai entschied sich die Jury einstimmig für Till Krauses Projekt Freie Flusszone Süderelbe. Für das Projekt hat der New Yorker Landschaftskünstler Bob Brain das Pet Estuary entworfen, das 2013 mitten in Wilhelmsburg auf dem Gelände des Schöpfwerks Kuckuckshorn errichtet wird. Dieses größte Schöpfwerk Hamburgs wurde in den 70er Jahren gebaut, um bei ungünstigen Wetterverhältnissen Wilhelmsburg trocken zu halten und das Wasser aus dem tiefliegenden ehemaligen Flussgebiet in die Elbe zu pumpen. Das Pet Estuary ist eine verkleinerte Kopie des Schöpfwerks Kuckuckshorn und dreht dessen Aufgabe um. Aus einem nahegelegenen Entwässerungsgraben wird Wasser in die Skulptur gepumpt, um dort ein 4x5 Meter großes Bassin im Rhythmus der Elbe mit Ebbe und Flut zu versorgen.
Also it's a kind of a clock. This goes up and down precisely with.
Es ist wie eine Art Uhr. Das Pet Estuary arbeitet präzise im Rhythmus der Tide. Immer wenn draußen auf der Elbe Hochwasser ist, wird auch Wasser in dieses Bassin gepumpt. Wenn das Wasser der Elbe wieder abläuft, sinkt auch der Pegel im Pet Estuary. Es soll die Menschen daran erinnern, dass sie immer noch mit Ebbe und Flut verbunden sind und dass die Natur das Leben strukturiert, im hiesigen Fall durch die Gezeiten. Man könnte es vergleichen mit einer Sonnenuhr, nach der sich die Menschen früher gerichtet haben.
Im begrenzten Raum der Skulptur kehren damit Ebbe und Flut nach Wilhelmsburg zurück. Eine Miniatur-Auenlandschaft entsteht, eine Beobachtungsstation für Insekten und Pflanzen in einem ständig veränderlichen Lebensraum. Ein Denkmal für das aus der Wahrnehmung gerückte Wesen der Elbinsel. Das Pet Estuary dient während der Internationalen Gartenschau 2013 als Anschauungsmodell für Gespräche mit Besuchern über die Idee der freien Flusszone.
By no means do I think that any kind of biological breakthrough will occur.
Ich glaube nicht, dass es hier eine biologische Sensation gibt, dass wir sozusagen den alten Süßwasser-Tide-Auenwald wieder auferstehen lassen. Materiell oder ökologisch gesehen ist es bedeutungslos. Es soll etwas Surrealistisches haben. Es steht ja neben der riesigen Pumpstation, die gegen die Tide arbeitet, und arbeitet selbst mit der Tide. Es könnte die Betrachter an Sisyphus erinnern. Zwei Schritte vor, einen zurück. Es bringt eine Art homöopathische Dosis Natur zurück, nur eine Kleinigkeit. Aber das kann vielleicht den ganzen Organismus ändern. Der Organismus wäre jetzt nicht die Natur, sondern Wilhelmsburg, also der Bezirk und seine Menschen. Dass die Leute vielleicht darüber nachdenken, ihr Zusammenleben mit der Natur neu zu organisieren. Wenn es Fragen aufwirft, wenn es zum Dialog anregt oder wenn die Leute auch nur darüber lachen, dann funktioniert es schon als Werk der Landschaftskunst.
If it raises any questions or creates any kind of dialogue, or even if it makes somebody smile just thinking about the idea, then it's successful as an artwork on the landscape.
Die Chance unseres Projektes ist, dass wir mit Ernst und Spaß gleichzeitig sagen können, lass uns das doch mal durchdenken.
Tidenhuper Sturmfluten im Hamburger Hafen 1870, 2,10 Meter. 2010 3,60 Meter.
80% des jährlichen Wasserdurchflusses in den Monsunmonaten Juni bis September. Zwischen März und Mai teilweise Austrocknung des Flussbettes.
Abfertigung von ca. 10.000 Seeschiffen jährlich im Hamburger Hafen. Warenumschlag 130 bis 140 Millionen Tonnen.
Speist 8 großflächige Bewässerungssysteme in Haryana und Uttar Pradesh. Zahllose kleinere Ableitungen.
86.000 Arbeitsplätze direkt im Hamburger Hafen. 68.000 weitere hängen mittelbar von ihm ab.
Von der Yamuna bewässerte Äcker erlauben 2 Ernten im Jahr und ernähren etwa 200 Millionen Inder.
Schüler der Balwati-Oberschule, an der es einen Schwerpunkt Umwelterziehung gibt, sind gekommen, um einen Tag lang am Ufer Müll aufzusammeln. Viele der 16-Jährigen haben den Fluss bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal gesehen.
Wir wollten wissen, ob er wirklich so dreckig ist, wie die Leute erzählen. We were really shocked to see that this is the real India.
Es hat uns sehr geschockt, dass das die Wirklichkeit von Indien ist. Es hat uns dort gar nicht gefallen. Daran müssen wir etwas ändern, für die Zukunft ein besseres Indien schaffen. Ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen. Er sagt, die Regierung tut nichts. Die Regierung muss aber von den Leuten verlangen, dass sie nichts mehr in den Fluss schmeißen. Wir sollten alle den Müll trennen und wiederverwerten, damit nicht mehr so viel Abfall in die Yamuna kommt. Und wir sollten Wasser sparen. Zu Hause fangen wir jetzt damit an.
Schuldirektor Alvi Sagal hofft, dass sich durch solche Aktionen nicht nur die Haltung der Kinder gegenüber dem Fluss ändert.
Die Schüler sind großartige Botschafter. Was sie gesehen und gelernt haben, erzählen sie Eltern, Verwandten und Freunden. So verbreitet sich das Wissen in der gesamten Gesellschaft. Sie haben nicht nur Informationen bekommen, sondern etwas erlebt. Das war das Neuartige. Wir haben danach im Unterricht ausführlich darüber gesprochen und wir werden dieses Projekt bestimmt wiederholen.
Die Schüler der Balwarti-Oberschule stammen aus der Mittelschicht, die sich an einem westlichen Lebensstil orientiert. Die macht aber nur etwa ein Viertel der indischen Bevölkerung aus. Entscheidend wird sein, ob auch die einfacheren Schichten ihre Einstellung ändern. Sie betrachten die Flüsse nicht als Ökosystem, sondern als Gottheiten.
Bisher werden diese Flussgottheiten relativ eindimensional als liebende, alles vergebende Muttergottheiten verehrt, denen bisher noch eine zornige Seite fehlt. Bisher sind diese Göttinnen auch noch nicht in der Lage, auf Leid, was ihnen zugefügt wird, oder auf die Verschmutzung zu reagieren, mit Ärger oder mit Zorn. Und als Gläubiger muss man diesen Zorn eben noch nicht fürchten, sondern ja, man verehrt diese Gottheiten, damit die Sünden abgewaschen werden. Aber es wird einem eigentlich nur was Gutes getan. Man muss nicht fürchten, dass man auch was tun muss, um diese Gottheit wieder gnädig zu stimmen.
Die Indologin Lena Zülke beobachtet einen langsamen Wandel im Glaubensverständnis. Ablesbar ist er für sie an Medienberichten, die inzwischen neue Bilder der Flussgöttinnen zeichnen.
Es gibt zum Beispiel eine Reihe von Journalisten, die in einer ganz personifizierten Art und Weise von diesen Flussgottheiten schreiben. Die schreiben, dass sich die Göttin Yamuna unter der Verschmutzung krümmt, dass sie leidet, dass sie sich nach Befreiung sehnt. Und diese Beschreibungen, würde ich sagen, wecken auf jeden Fall das Mitgefühl der Gläubigen. Und können auch dazu führen, dass sie sich für den Umweltschutz einsetzen, um ihre Gottheit von diesen Schmerzen zu erlösen.
Konzentriere mal jetzt ganz kurz, wenn du riechst, alles, wie ich mich fühle. Nicht in meinem Kopf, sondern in meinem Körper. Was passiert mit mir? Werde ich angeregt, aufgeregt? Werde ich entspannt, verspannt? Oder ist das doch irgendwo, dass eine kleine, sanfte Brise mich irgendwo hinbringt? Ist es ein Wasserelement dabei?
Hier ist die Yamuna. Sehr viel dunkler. Öliger. Sehr weich auch.
Wo geht der hin in den Körper?
Geht in den Bauch.
Schön.
Da soll er ja auch hin.
Da soll er hin.
Vom Duft der Flüsse. Elbe und Yamuna als Kunstwerke der Natur. Ein Feature von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Es sprachen Nicole Engeln, Martin Bross, Jean-Paul Beck, Matthias Hase und Gregor Höppner. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Anna Dein. Regie Burkhard Reinartz. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2013.